Der Unterschied besteht in der Starre dieser Strukturen, also in der Geschwindigkeit, mit der sie abgebaut oder neu geordnet werden können, und darin, ein wie hoher Anteil an kreativer Energie die Belegschaft darauf verwendet, sie aufrechtzuerhalten und zur Selbstdarstellung zu nutzen. Wir unterhalten fraglos eine Art Schattenhierarchie innerhalb des Unternehmens, Machtstrukturen, die zwar nicht ausdrücklich festgeschrieben sind, aber die dennoch existieren. Die mangelnde Durchschaubarkeit einer Organisationsstruktur hat ihren Preis, insofern sie für Mitarbeiter wie externe Partner häufig den Aufwand erhöht, sich in ihr zurechtzufinden, wenn es nur darum geht, die jeweils verantwortliche Stelle zu ermitteln. Aber viele unterschätzen die Freiräume, die für Tausende von Beschäftigten entstehen können, wenn internen Kennzeichnungen und Symbolen geringere Bedeutung eingeräumt wird. Der Vorteil, der sich daraus ergeben kann, dass zum Beispiel etwas unklar oder uneindeutig dazu ist, wer die Vermarktung in Skandinavien verantwortet, besteht in der Möglichkeit, diese Aufgabe selbst zu übernehmen. Oder wie wäre es, zu bundesstaatlichen oder lokalen Behörden im mittleren Westen der USA von sich aus Kontakte zu knüpfen? Der Punkt ist hier nur, dass reale oder empfundene Lücken innerhalb einer Organisation sich nach unserer wiederholten Erfahrung eher nützlich als schädlich erwiesen, weil sie oft von ehrgeizigen oder talentierten Führungskräften geschlossen wurden. Sie wollten sich einbringen, hätten sich bei einer klareren Aufgabenverteilung aber nicht aus der Deckung gewagt, aus Furcht, auf fremdes Gebiet vorzudringen. In vielen Großunternehmen, überall in den Vereinigten Staaten, in Europa und rund um die Welt, werden inzwischen ganz selbstverständlich regelmäßig in der Woche Sitzungen mit 20, 30 oder sogar 50 und mehr Mitarbeitern abgehalten und manchmal sogar mehrmals am Tag. Dabei dienen diese Versammlungen zumeist nur als Foren für Führungskräfte, um intern um Geltung und Ressourcen zu rangeln. Das Schauspiel der Präsentationen und Gesprächspunkte dient allenfalls dazu, die Interessen eines politisch talentierten, aber substanziell weniger tauglichen Personals zu befördern, bei dem schwer messbar ist, welchen Beitrag es für die Leistungsfähigkeit des Unternehmens hauptsächlich erbringt. Oft gehen diesen langatmigen Sitzungen sogar noch interne Vorbesprechungen einzelner Beschäftigter voraus. Diese komplexe Meeting-Industrie brachte schon manche an den Rand der Verzweiflung und soll sogar Selbstverletzungen heraufbeschworen haben. Ein Forschungsteam an der Harvard Business School, das 182 Führungskräfte quer durch die Branchen vom Tech-Sektor bis zum Consulting-Wesen interviewte, ermittelte ein weit verbreitetes Gefühl der Überforderung, des Erdrücktwerdens von der schieren Masse und Dauer der Sitzungen in der gegenwärtigen Unternehmenskultur. Wie eine weibliche Führungskraft gestand, stach sie sich mit einem Bleistift ins Bein, um während einer besonders quälenden Mitarbeiterbesprechung nicht aufschreien zu müssen. Solche Meetings dienen ehrgeizigen Selbstdarstellern als eine Bühne, um ihren Status und ihre Macht innerhalb der Organisation zu kommunizieren, während sich viele fähige, aber weniger manipulative Kollegen lieber unterordnen, mit beträchtlichen negativen Auswirkungen für die Institution. Das wichtigste Handicap gegenwärtiger Unternehmenskulturen besteht darin, dass ihre Hierarchien und ihre soziale Organisation bei weitem zu starr sind, um sich auf neue und wechselnde Herausforderungen einzustellen. Der Theoretiker Peter F. Drucker, ein Pionier der modernen Managementlehre, hat mit seinem Werk ein ganzes Forschungsfeld zu den inneren Abläufen in großen Institutionen, von General Electric bis zu IBM, begründet. Im Januar 1988 vertrat er in einem Aufsatz in der Harvard Business Review die Ansicht, dass die Geschäftswelt und große Organisationen in den USA bald von einem neuen Führungsmodell dominiert würden. Er erwies sich als weitsichtig. So gingen die vorherrschenden Vorstellungen zur Organisationsweise beispielsweise dahin, ein Symphonieorchester durch mehrere als Vizepräsidenten operierende Konzerndirigenten und vielleicht ein halbes Dutzend VP-Abteilungsdirigenten zu strukturieren. Orchestern waren solche Ebenen freilich fremd. Wie Drucker erklärte, da gibt es nur den Dirigenten als CEO. Und jeder Musiker richtet sich im Spiel direkt und ohne Vermittlung nach dieser Person. Und jeder ist ein hochspezialisierter Experte, eben ein Künstler. Druckers wichtigste Einsicht bestand darin, dass der direkte Kontakt und im Fall des Orchesterdirigenten sogar Augenkontakt zwischen der Unternehmensleitung und den kreativen Produzenten innerhalb der Organisation von entscheidender Bedeutung ist.